Und von daher war es was echt Krasses für mich, das jetzt in Paris mal so in Anführungszeichen normal mitzuerleben. Und ja, es war sehr beeindruckend. Auch bei uns in der Schwimmhalle, wir waren eigentlich fast jeden Abend fast ausverkauft oder komplett ausverkauft. Und dann waren halt einfach mal in dieser Schwimmhalle 15.000 oder 16.000 Leute. Und das, also ich habe noch nie so viele Leute in einem Schwimmbad gesehen. Und das ist sowas Krasses, was ich gar nicht wirklich in Worte fassen kann.
Sports. We uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Felicio, schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier zu sein. Für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, die noch nichts von dir gehört haben, vielleicht einfach erstmal so kurz und knapp zum Start. Wer bist du und was ist das, womit du deine größte Zeit verbringst?
Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Mein Name ist Taliso Engel. Ich bin 22 Jahre alt und ja, komme aus Nürnberg, wohne in Nürnberg. Und so das, was ich so die meiste Zeit eigentlich mache, ist Schwimmen. Bin darin auch halbwegs erfolgreich, würde ich mal sagen. Und ja, genau, habe eine Sehbehinderung, deshalb auch Paraschwimmen. Aber ich starte sowohl im olympischen Bereich als auch im paralympischen Bereich bei Wettkämpfen.
Mhm. Ja. Ja, ich denke, so mit dem einen oder anderen Weltrekord im Gepäck beziehungsweise der einen oder anderen paraolympischen Goldmedaille kann man das schon als halbwegs erfolgreich bezeichnen. Sehr cool. Lass uns mal die Ohren ein kleines bisschen zurückdrehen. Warum bist du überhaupt zum Schwimmen gekommen?
Puh, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also grundsätzlich, wie ich dazugekommen bin, war als kleines Kind, habe ich natürlich, wobei natürlich ist es gar nicht, aber ich habe einen Schwimmkurs gemacht. Und ja, der Grund dafür war eigentlich, dass meine Mama gesagt hat, der Junge hat eine Sehbehinderung, der soll gut schwimmen können, auch wenn er später irgendwie mal mit Freunden an dem See ist oder so und dann mal irgendwas ist, dann sieht man ja doch nicht immer gleich, wo das nächste Ufer ist mit einer Sehbehinderung. Und deshalb hat meine Mama gesagt, okay, der soll zumindest halbwegs gut schwimmen können und ist mit mir schon relativ früh ins Wasser gegangen. Und dann habe ich einen Schwimmkurs gemacht, hatte immer echt super viel Spaß im Wasser, auch wenn wir mal irgendwie im Urlaub am Meer oder so waren. Ich war immer im Wasser eigentlich. Und ja, bin dann irgendwie vom Schwimmkurs an dabei geblieben. Hab zwischendurch mal, glaube ich, ein Jahr oder eineinhalb nebenher Fußball gespielt, aber trotzdem immer noch beim Schwimmen dabei geblieben. Und ja, das Training ist dann immer mehr geworden. Und genau, so hat sich das so ein bisschen entwickelt.
Okay, alright. Vielleicht ganz kurz auch hier zum Start für die Zuhörer, um das ein bisschen wirklich einordnen zu können. Die Sehbehinderung, die du ja von Geburt an dabei hast. Wie viel siehst du wirklich?
Es ist immer ein bisschen schwer zu sagen, weil vielen Leuten bringt jetzt so eine Prozentanzahl nichts. Also man kann sich halt schwierig darunter was vorstellen, aber so grundsätzlich sehe ich noch 6-8% auf meinem besseren Auge, das ist das linke Auge, und 3-4% auf dem schlechteren Auge, das rechte Auge. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, dass ich nur am äußersten Rand quasi vom Auge sehe und deshalb auch immer so ein bisschen seitlich schaue und oft, wenn ich irgendwie Interviews gebe oder so, nicht straight in die Kamera schaue, sondern halt immer so ein bisschen seitlich, weil ich halt einfach so normal schaue und das so für mich normal ist und ich so besser sehe. Und ja, genau. Also da gab es auch schon mal ein paar Diskussionen, weil ich Leute nicht direkt geschaut habe, früher in der Schule irgendwie bei Lehrern oder so, aber die waren dann alle super verständlich, immer wenn du dann sagst, ja, ich habe eine Sehbehinderung, sorry, ne? Ja, genau, aber so, das ist so das Grundding, wie ich sehe.
Okay, Das bedeutet ja, also ich versuche es gerade auch für mich so ein bisschen natürlich einzuordnen, ohne dass ich mich jetzt irgendwie reinversetzen kann, aber wenn du sagst, okay, 3-4% beziehungsweise irgendwie 6-7% bedeutet ja auf der anderen Seite, dass du sozusagen 90-95% nicht siehst, zumindest von der Sehfähigkeit.
Ja.
Diese 3-4% oder diese 6-7%, die du auf dem Augen jeweils siehst, siehst du die dann wirklich scharf oder wie muss ich mir das in dem Fall vorstellen?
Das ist eine tricky Frage, weil ich habe das Ganze seit Geburt und für mich ist alles scharf, so wie ich sehe. Aber wenn ich jetzt wahrscheinlich, wenn du jetzt so...
Du kennst die andere Seite ja gar nicht. Ja.
Genau, wenn du jetzt so sehen würdest wie ich, dann würdest du wahrscheinlich sagen, boah, das ist alles total unscharf oder so. Und ich habe halt, dadurch, dass ich das seit Geburt an habe, habe ich keinen Vergleich, wie normales Sehen ist. Und deshalb ist das immer so ein bisschen schwer zu beantworten. Also grundsätzlich würde ich sagen, dass aus meiner Perspektive alles scharf ist, aber wenn du jetzt so sehen würdest wie ich, dann würdest du wahrscheinlich sagen, kann ich überhaupt nichts mit anfangen.
Okay, right. Wie hat dich das in deiner Kindheit beeinflusst? Also ich meine, es ist, glaube ich, natürlich immer noch mal was anderes. Gibt es irgendwie im Laufe der Kindheit oder generell des Erwachsenwerdens auch irgendwie einen Unfall, der dich dann einschränkt? Oder bist du sozusagen damit auf die Welt gekommen und kennst das Leben ja im Grunde genommen gar nicht anders? Aber wie war so die Kindheit für dich auch? Wahrscheinlich, wie du gesagt hast, ja in einem größtenteils einfach normalen Umfeld, wo du dann ja erst auch in den Parasport viel, viel später reingekommen bist.
Genau, ja, du sagst es schon richtig. Also ich bin eigentlich in einem komplett normalen Umfeld groß geworden und war immer ein ganz normaler Junge einfach, der so alles mitgemacht hat, was man halt gemacht hat als Kind und Jugendlicher. Also ich habe da auch, wenn wir irgendwie Sportunterricht in der Schule hatten, da hatte ich mich nie irgendwie rausgenommen, auch bei Ballsportarten oder so. Ich habe immer alles mitgemacht eigentlich. Und klar hat das manchmal gut und manchmal nicht so gut geklappt, aber das ist bei jedem ja so. Manche haben halt mehr eine Ballaffinität und manche nicht, wenn es jetzt gerade darum ging, irgendwelche Bälle zu fangen. Und ja, von daher, also ich war eigentlich echt immer der ganz normale Junge, der halt ein bisschen schlecht gesehen hat, aber das hat mein Umfeld eigentlich nie groß interessiert und das ist auch heute noch so. Also gerade mein Trainer, wenn ich dem jetzt mal kurz als Beispiel nehmen kann, der vergisst, glaube ich, auch oft, dass ich eine Sehbehinderung habe, weil ich einfach im Alltag so gut zurechtkomme, weil ich halt, wie gesagt, es nicht anders kenne und meine Wege gefunden habe, wie ich Dinge quasi löse.
Wenn du sagst, es gibt so Wege, wie du sie löst, gibt es so ein, zwei Sachen, die dir vielleicht spontan in den Kopf kommen, wo du sagst, okay, da hast du ganz andere Lösungen als andere Menschen?
Ja, ich glaube gerade so, ich bin sehr viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Gerade wenn ich da so unterwegs bin, fotografiere ich mir halt alles ab, irgendwie irgendwelche Fahrpläne oder so. Und zieh mir das dann am Handy groß, weil ich es halt einfach sonst nicht sehen kann. Aber am Handy kann ich mir halt alles großziehen, was ich will. Genauso bei Speisekarten im Restaurant fotografiere ich mir auch immer eigentlich ab. Oder irgendwer liest mir halt vor, der mit mir dabei ist. Das sind eigentlich so zwei sehr wichtige Sachen, die ich in meinem Alltag sehr oft benutze. Also ohne mein Handy wäre ich wirklich absolut aufgeschmissen, weil ich auch sehr viel über Google Maps mache, mir Fahrpläne anschaue, wann jetzt die U-Bahn fährt und so. Und ja, von daher würde ich sagen, ohne mein Handy wäre ich wirklich aufgeschmissen im Alltag.
Okay, alright. Du hast vorhin schon gesagt, dass so eigentlich grundsätzlich dein Umfeld in der Vergangenheit, auch bis heute, da ja eigentlich teilweise schon fast vergessen hat, dass es diese Sehbehinderung überhaupt gibt. Gab es Situation, gerade vielleicht auch in der Vergangenheit, wo du da auch irgendwie Schwierigkeiten hattest oder vielleicht irgendwie auch so ein bisschen dadurch in Anführungsstrichen in der einen oder anderen Situation der Außenseiter warst, weil gerade so, glaube ich, in jungen Jahren Kinder oder auch junge Jugendliche auch durch irgendwie fehlende Lebenserfahrung, ich kenne das von mir selbst, können halt manchmal auch einfach super fies sein, vielleicht gar nicht unbedingt in dem Wissen, was es mit der anderen Person macht, aber es passiert dann halt in dem Moment.
Nee, das war eigentlich echt immer sehr entspannt. Also ich hatte auch echt beziehungsweise habe auch immer noch einen sehr, sehr coolen und entspannten Freundeskreis. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe eigentlich immer alles mitgemacht und von daher war ich eigentlich nie so, ja, in der Außenseiterrolle oder so. Also klar, ich war und bin auch immer noch ein recht ruhiger Typ, der jetzt nicht sich hier immer in Vordergrund stellen muss, sondern auch gerne einfach mal nur dabei sitzt und einem Gespräch zuhört oder so. Also ich brauche und will das einfach nicht, dass ich ständig im Vordergrund stehe. Und ja, aber trotzdem war ich immer dabei und war nie in dieser Außenseiterposition. Würde ich jetzt so für mich sagen.
Glaubst du, das ist noch eine Frage, die mir gerade kam, dass es dafür auch super wichtig war, dass, zumindest habe ich das aus dem, was du jetzt erzählt hast, mitgenommen, deine Eltern halt auch von Anfang an dich in gar keiner Weise irgendwie eingeschränkt haben, sondern einfach gesagt haben, okay, go for it. Klar, gibt ein paar Dinge, da darfst du dich anpassen, aber im Grunde genommen bist du einfach ein ganz normaler Junge.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also ich glaube, dass es auch genau das Gegenteil von Eltern gibt, die sagen, die dann ständig so ihr Kind in Schutz nehmen wollen irgendwie und da eine Extrawurst geben wollen. Und ich glaube, dass das der absolut falsche Weg ist. Also ich glaube, dass der einzig richtige Weg ist, dass man trotz der Behinderung oder der Einschränkung versucht, trotzdem alles mitzumachen, was so geht und da auch seinen Kindern zu sagen, ja, hier, go for it und mach dein Ding und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Und ich glaube wirklich, dass das nicht richtig ist, da sein Kind irgendwie rauszuziehen, weil damit nimmt man sein Kind ja ein Stück weit in diese Außenseiterrolle und aus dem Alltagsgeschehen raus.
Du hast vorhin gesagt, dass Schwimmen relativ schnell, nachdem du es eher sozusagen aus diesem Sicherheitsaspekt gestartet hast oder deine Mom dich vor allem dazu gebracht hat, dann wirklich so eine Passion geworden ist. Wann kam der Punkt, wo du das erste Mal gemerkt hast, da könnte auch mehr als nur so ein Hobby draus werden?
Ich glaube, da gab es keinen festen Punkt. Das war mehr so ein fließender Übergang. Ja, also ich würde mir jetzt sehr schwer tun, da einen festen Punkt festzumachen.
Okay. Wenn du den Übergang mal so dir anschaust, was waren so die, ich sag mal, vielleicht Meilensteine, die rückblickend so die wichtigsten für dich waren, um an den Punkt zu kommen, wo du heute bist?
Ich denke, also ein ganz, ganz wichtiger Schritt am Anfang war, dass ich erstmal überhaupt in diesen paralympischen Bereich reingekommen bin, weil also ich bin halt immer in einer Trainingsgruppe geschwommen, mit lauter Menschen, die keine Behinderung haben. Und es ist auch heute immer noch so. Aber ich bin halt nie paralympische Wettkämpfe geschwommen bis 2011 oder 12, glaube ich. Da bin ich dann das erste Mal zur deutschen Meisterschaft im Paraschwimmen mitgefahren. Und das war schon so ein wichtiger Meilenstein, würde ich mal sagen. Und dann bin ich in den Parasport so ein bisschen reingekommen. Dann natürlich die erste EM irgendwann, 2016 war meine erste EM. Und dann ging es immer so weiter. Erste WM 2019, beziehungsweise eigentlich wäre die schon 2017 gewesen, aber die ist ausgefallen leider. Von daher erste WM 2019 und erste Bronzemedaille bei der EM 2018. Das waren so die großen Meilensteine, würde ich mal sagen. Also ich habe mich da echt so ein bisschen hochgearbeitet von deutscher Meisterschaft, dann Medaille bei der deutschen Meisterschaft, dann mal die erste EM mitgeschwommen. Da natürlich als kleiner 13-jähriger Junge nicht wirklich gut abgeschnitten, aber trotzdem die Erfahrung halt mitgenommen. Und dann erste Bronzemedaille und WM und erste Goldmedaille bei der WM. Und so hat sich das peu à peu immer ein bisschen gesteigert, würde ich sagen.
Die Tatsache, dass du so vor 2011, 2012, wie du gesagt hast, nicht in den Parasport gegangen bist, war das weil du damals das einfach gar nicht auf dem Schirm hattest, dass es die Option gibt?
Das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber ich glaube, ja. Also ich glaube, dass wir da einfach keinen Zugang irgendwie so wirklich gefunden haben oder hatten, bis mich dann der damalige Trainer beziehungsweise Betreuer von der Elena Kravtsov beziehungsweise heute Elena Semichin, der hatte mich damals dann mal angesprochen, weil der eben das Fußballtraining an der Blinden- und Sehbehindertenschule gemacht hat, wo ich dann auch mit dabei war. Und der meinte dann zu meiner Mama oder zu mir auch, ja, ob wir denn nicht mal mit zur deutschen Meisterschaft kommen wollen, weil die Elena da eben auch immer schwimmt. Und ja, ich glaube, so bin ich dann da irgendwie reingekommen.
Was war das für dich damals für ein Gefühl, das erste Mal auch so in den Parasport reinzugehen und vielleicht auch, also kannst du noch mal ein bisschen vielleicht konkretisieren auch, oder vielleicht, ja, das ist vielleicht ein guter Punkt, bevor wir da reingehen, wenn du jetzt, sag ich mal, wirklich im olympischen Kontext schwimmst gegen andere, wie ist da, oder was sind so die größten Unterschiede für dich, oder wie gleichwertig bist du da sozusagen auch im Becken unterwegs?
Bei olympischen Wettkämpfen? Oder wie meinst du?
Ja, bei olympischen Sachen, ja.
Also früher war ich echt immer so, dadurch, dass ich sehr, sehr klein war und sehr, sehr schmal gebaut auch, war ich im olympischen Bereich echt nicht gut unterwegs. Das hat sich mittlerweile so ein bisschen geändert. Also ich bin mittlerweile bei einer deutschen Meisterschaft, ist da auch ein Finale mit drin. Also das ist schon gut, also Top 8 geht schon im olympischen Bereich. Und ja, aber wie gesagt, früher, ich war echt immer klein und schmal und ja, das hat sich jetzt erst mit den Jahren so entwickelt.
Okay. Wird sich das dann, jetzt kommen wir zu der Frage, die ich vorher stellen wollte, vom Gefühl her verändert, als du dann das erste Mal in den paralympischen Bereich gegangen bist?
Das war für mich ein sehr besonderes Gefühl, würde ich sagen. Also es war halt, wie beschreibe ich das jetzt am schlauesten? Es war irgendwie was anderes, so im paralympischen Bereich auch mal zu starten und gegen Leute das erste Mal zu schwimmen, die auch eine ähnliche Einschränkung haben wie ich. Und das ist natürlich was anderes. Vor allem so als kleiner Junge. Ich meine, 2012 war ich 10 Jahre dann alt. Also da, ja, da fühlst du dich so ein bisschen aufgenommen einfach direkt.
Okay. Jetzt bist du dann ja, wie du vorhin schon gesagt hast, relativ früh wirklich auch oder relativ schnell nicht nur einfach dabei gewesen im paralympischen Sport, sondern durchaus dann relativ schnell auch an die Spitze gekommen, mit 19 den ersten WM-Titel gewonnen. Was hat das mit dir gemacht, so mit 19 Jahren plötzlich zu merken, okay, krass, jetzt bin ich hier in der Weltspitze?
Es war tatsächlich, jetzt warte mal, jetzt will ich nicht lügen, aber 2019 war ich 17. Also,
war ich schon
mit 17 Jahren. Ja. Aber alles gut. kannst du nochmal die Frage wiederholen? Sorry.
Genau,
das alles jetzt gut. Ich habe voll rausgebracht.
Ist gut, dass wir das klargestellt haben. Ja, ich hatte die Zahlen vertauscht, so 2017 mit 19 oder 19.
Ja, ja, also, es war 2019 und da war ich 17 Jahre alt.
Ja, okay, genau. Und die Frage war, was hat das mit dir gemacht, in dem jungen Alter mit dann 17 zu merken, okay, krass, jetzt bin ich in der Weltspitze?
Ja, es war ein krasses Gefühl damals für mich, weil diese Goldmedaille damals in London kam absolut unerwartet. Also wie gesagt, ich bin ein Jahr davor Dritter bei der Europameisterschaft geworden und hatte absolut nicht mit einer Medaille in London gerechnet, 2019 bei der WM dann. Und dann bin ich aber auf einmal für meine Verhältnisse damals so eine krasse Zeit geschwommen, wo ich auch gar nicht weiß, wo das herkam damals, dass es dann tatsächlich für Gold gereicht hat. Und das war für mich damals echt ein sehr, sehr krasses und überwältigendes Gefühl, da mit 17 Jahren schon eine Goldmedaille bei einer Weltmeisterschaft zu gewinnen.
Spannend. Mit was für einem, wenn du dich noch dran entsinnen kannst, mit was für so einem, sag ich mal, mentalen State bist du damals in das Rennen gegangen? Weil ich denke mir gerade so aus mentaler Perspektive, wenn du jetzt sagst, ey, ich habe eigentlich gar nicht mit einer Medaille gerechnet, dann geht man ja vielleicht auch gar nicht so in das Rennen nach dem Motto, okay, ich bin jetzt hier, um zu gewinnen und ich gehe wirklich absolut an mein Limit. Aber auf der anderen Seite ist dir genau das ja offensichtlich gelungen und du hast dich richtig krass auch selbst überrascht in dem Moment.
Ja, das war damals tatsächlich einfach nur so, also wie du schon sagst, ich bin da jetzt nicht mit dem Ziel hingegangen, ich will das Ding jetzt gewinnen, sondern ich im Finale war es dann so, okay, ich bin im Vorlauf schon die schnellste Zeit geschwommen, wäre schön, wenn eine Medaille dabei rumkommt. Und dann war es aber grundsätzlich so, dass ich zu dieser WM gefahren bin und gesagt habe, okay, ich schaue jetzt einfach, wie es wird und wie es läuft. Und das mache ich auch heute immer noch so. Also ich bin nicht jemand, der sich jetzt krass das Ziel setzt, immer eine Goldmedaille zu gewinnen, sondern ich denke mir in meinem Kopf eigentlich immer eher, okay, ich gehe jetzt dahin, ich gebe mein Bestes und einfach mal schauen, was halt bei rumkommt. Und dass es dann in London für Gold gereicht hat, war natürlich dann so überraschend, dass ich erstmal gar nicht wusste, wie ich damit umgehen soll und auch wirklich lange gebraucht habe, das zu realisieren.
Kurzer Hinweis für dich, bevor es mit dem Interview hier weitergeht. Wenn du deine mentale Stärke auf das nächste Level bringen willst und nicht nur in der Lage sein willst, konstant gute Leistungen zu zeigen, sondern dich dabei auch richtig gut fühlen willst und deine Journey genießen willst, dann check auf jeden Fall jetzt die Mindex Sports Membership. Du kannst noch heute starten für 1 €. Den Link dazu findest du direkt in den Shownotes oder unter mindex-sports.io.
Ist das was, was du von Grund auf so als Eigenschaft in dir hattest, dass du eher dich darauf konzentrierst, sagen, hey, ich will einfach mein Bestes geben? Oder durftest du es ein Stück weit, sag ich mal, auch lernen, dich nicht zu stark auf die Ergebnisse am Ende zu konzentrieren und nicht zu sehr an die potenziellen Medaillen zu denken?
Nee, das ist schon was, was eigentlich von Grund auf so in mir drin ist, würde ich sagen, weil ich für mich damit, glaube ich, so einen Mechanismus entdeckt habe, dass ich mir halt einfach keinen Stress oder keinen Druck mache, indem ich einfach sage, ich schaue jetzt, wie es läuft und wenn es gut läuft, dann ist geil, wenn nicht, dann ist halt scheiße gelaufen, aber dann ist es trotzdem so. Und das nimmt mir auch heute noch bei Wettkämpfen sehr, sehr stark den Druck und den Stress von außen, weil ich mittlerweile ja doch seit 2019 eher so in der Favoritenrolle und in der Rolle des Gejagten, sage ich mal, bin. Und da ist dann schon immer sehr, sehr viel Druck da. Aber wenn du dir da dann sagst, okay, ich gebe jetzt mein Bestes und schau, wie es läuft, dann nimmt mir persönlich das sehr, sehr viel Druck.
Diese Favoritenrolle, die du gerade schon angesprochen hast, wie gut kannst du die dann gerade vor wirklich großen Wettkämpfen auch ausblenden? Weil ja mittlerweile, klar, das eine ist so, wie du damit umgehst und wie du darüber denkst. Das andere ist ja auch, okay, was strömt sozusagen von außen auf dich ein? War sicherlich auch nochmal anders wahrscheinlich vor Olympia in Tokio und jetzt im Vergleich dazu in Paris. Aber wie schaffst du es da, dich nicht so in diese Favoritenrolle reinziehen zu lassen und dann doch irgendwie da Druck aufbauen zu lassen?
Also ich grundsätzlich weiß ich, dass ich ja in dieser Favoritenrolle bin und dass grundsätzlich jeder von mir erwartet, dass ich wieder eine Medaille gewinne und dass es höchstwahrscheinlich auch Gold werden wird. Aber ich weiß für mich selber auch, dass ich mein Training gemacht habe, dass ich alles in den letzten Jahren dafür getan habe, jetzt dann an dem Tag X eben schnell zu schwimmen. Und das gibt mir auch sehr, sehr viel Rückhalt, würde ich mal sagen. Also das stärkt mich sehr, dass ich da weiß, okay, ich habe alles gegeben. Und jetzt, wenn es heute nicht gut läuft, dann ist vielleicht einfach ein schlechter Tag oder es hat halt irgendwas einfach nicht geklappt. Und ja, ich glaube, das ist so mein Weg, damit umzugehen. Aber du sagst es schon richtig, der Druck ist sehr, sehr hoch und auch gerade in Zeiten von Social Media kommt dann natürlich von außen und von allen Medien sehr, sehr viel Druck, mit dem man irgendwie versuchen muss, umzugehen.
Kannst du für dich, sag ich mal, am besten dann damit umgehen, auf der einen Seite, dass du dich ein bisschen auch davon abschottest und auch bewusst jetzt beispielsweise weniger Zeit bei Social Media verbringst? Oder ist es auch viel, das vielleicht, was du vorher angesprochen hast, dass du so vielleicht ein Kernumfeld hast, das dir dann auch ein bisschen hilft, so dich wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren?
Also ich glaube, so abzukapseln von Social Media ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, manchmal wäre es gar nicht so schlecht, aber natürlich bin ich ein Athlet und alle anderen paralympischen Athleten auch, die trotzdem auf die Aufmerksamkeit in den Medien irgendwie angewiesen sind. Und deshalb finde ich das immer ein bisschen schwierig, dann zu sagen, okay, ich nehme mich jetzt komplett raus aus Social Media. Und ja, man muss da einfach, glaube ich, ein gutes Mittelmaß finden, inwiefern man sich davon beeinflussen lässt und stressen lässt und in wie nah man quasi diese ganzen Themen und den Druck an sich rankommen lässt.
Du hast relativ am Anfang gesagt, dass du es eigentlich nicht magst, wenn du selbst so im Mittelpunkt stehst und immer vorn stehst und sich alles um dich dreht. Auf der anderen Seite hast du natürlich gerade so durch die erste Goldmedaille in Tokio dann auch nochmal, glaube ich, deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und wie du gerade auch sagst, ein Stück weit bist du natürlich auch darauf angewiesen, dass diese Aufmerksamkeit da ist, beziehungsweise ist diese Aufmerksamkeit ja auch ein Geschenk sozusagen für dich, um deinen Sport auf dem Level betreiben zu können. Gibt es trotzdem Momente, wo du dir manchmal wünschst, ein bisschen weniger Aufmerksamkeit zu bekommen?
Nee, ich glaube, die Momente gibt's eigentlich nicht. Ich würde für mich eher sagen, dass ich schon die Aufmerksamkeit genieße, so wie sie ist. Aber ich bin nicht jemand, der sich dann, wenn mal die Aufmerksamkeit irgendwie nicht da ist, so krass in den Vordergrund stellen muss. Also blödes Beispiel, aber gerade wie ich es am Anfang gesagt habe, ich habe am Anfang nicht gesagt, hier, ich habe schon 3 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften und 2 Goldmedaillen bei Paralympics gewonnen, sondern ich habe halt irgendwie gesagt, ja, ich bin halbwegs erfolgreich im Schwimmen, so, weil ich das nicht gerne so nach außen rausprahle, dass ich eben schon, ja, erfolgreich in dem bin, was ich tue. Und aber wenn dann die Aufmerksamkeit, wie jetzt auch nach Paris oder nach Tokio, wenn die dann mal da ist, dann genieße ich das schon auch sehr.
Glaubst du, dass es ein Stück weit trotzdem auch ein Prozess ist für dich, sag ich mal, zu lernen, nicht auf eine, ich sag mal, arrogante Art und Weise, sondern einfach mit Selbstvertrauen über die Titel, die du gesammelt hast, sprechen zu können, weil es ja auch was ist, was du dir erarbeitet hast und worauf du stolz sein kannst?
Ja, ich glaube schon, dass das ein Prozess ist, wo ich noch am Lernen bin, sage ich mal, das irgendwie so zu formulieren oder auszudrücken, dass es quasi nicht arrogant rüberkommt, sondern einfach, ja, halt nicht so arrogant. ja, ich glaube, dass das schon noch ein Prozess ist, sage ich mal.
Ich glaube, das ist halt natürlich immer ein schmaler Grat ist sozusagen, je nachdem, wie du das auch bei anderen vielleicht auch wahrnimmst. Und
Ja.
trotzdem glaube ich natürlich, steckt auch super viel Potenzial da drin, wenn du halt für dich einfach auf eine wirklich entspannt, selbstbewusste Art und Weise sagen kannst, okay, ich habe diese Medaillen gewonnen, ich habe diese Erfolge gefeiert und du ja auch weißt im Hintergrund, was du dafür getan hast. Also es ist jetzt keiner um die Ecke gekommen und gesagt, hey, hier, Taliso, übrigens hast du mal ein paar Titel und ein paar Rekorde, die schreiben wir jetzt mal auf deinen Namen und damit kannst du jetzt hausieren gehen und allen erzählen, was du für ein geiler Typ bist, sondern du hast ja wirklich auch einfach das dir in den letzten Jahren erarbeitet und ich glaube, das ist zumindest aus meiner Erfahrung auch ein super wertvoller Prozess, da natürlich so ein bisschen diesen inneren Stolz entwickeln zu können. So.
Ja, absolut, auf jeden Fall.
Wenn du das mal aus der Perspektive betrachtest, so der kleine Taliso, der vielleicht auch so erst mit 10, 11, 12 dann in den Parasport gekommen ist und damals vielleicht auch noch weit entfernt war, diese Erfolge zu feiern, was würde der heute darüber denken, wo du heute stehst?
Ich glaube, dass ich sehr, sehr stolz einfach nur auf mich wäre. Also das ist, glaube ich, so das einzige Gefühl, was ich jetzt so, glaube ich, damit verbinden würde, weil mein Ziel war es schon lange, also eigentlich seitdem ich angefangen habe, beziehungsweise seitdem ich im Parasport bin, auch mal bei Paralympics teilzunehmen. Das war wirklich schon lange mein Ziel. Und deshalb würde ich sagen, dass also mein jüngeres Ich, glaube ich, wäre einfach nur stolz auf mein jetziges Ich.
Wie waren für dich jetzt die Spiele in Paris im Vergleich zu Tokio?
Ganz anders. Also wirklich auf allen Ebenen komplett anders. Also Tokio war ja durch Corona sehr, sehr stark eingeschränkt und ja, keinen Kontakt zu irgendwelchen Menschen und keine Zuschauer in der Schwimmhalle und beim Essen zwischen jedem Sitzplatz irgendwie eine Plexiglasscheibe und ja, jeden Morgen einen Test machen und das war einfach. Das Ganze hat einfach in Paris jetzt komplett anders stattgefunden. Und das war sehr, 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 sehr schön für mich, so mal normale Spiele mitzuerleben, weil mir hat jeder Sportler irgendwie, der schon mal 2016 in Rio oder 2012 in London dabei war, hat mir gesagt, die Spiele in Tokio, die waren es einfach nicht so von der Stimmung her. Und von daher war es was echt Krasses für mich, das jetzt in Paris mal so in Anführungszeichen normal mitzuerleben. Und ja, es war sehr beeindruckend, auch bei uns in der Schwimmhalle. Wir waren eigentlich fast jeden Abend fast ausverkauft oder komplett ausverkauft. Und dann waren halt einfach mal in dieser Schwimmhalle 15.000 oder 16.000 Leute. Und das, also ich habe noch nie so viele Leute in einem Schwimmbad gesehen. Und das ist sowas Krasses, was ich gar nicht wirklich in Worte fassen kann.
Hättest du, wenn wir mal noch ein kleines Stück wieder zurückgehen, Anfang 2023 gedacht, dass du 2024 da stehen kannst in Paris? Durch den Zwischenfall auch mit deinem Ohr, den es da nochmal gab?
Mal so, mal so. Also grundsätzlich habe ich schon damit fest gerechnet, dass ich es nach Paris schaffe. Aber es gab trotzdem immer wieder Momente, weil es halt auch einfach echt eine harte Zeit für mich war, wo ich echt gezweifelt habe, wo ich auch an meinen sportlichen Leistungen und an meiner körperlichen Fitheit wirklich gezweifelt habe. Die Momente gab es auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, dass die Momente, die positiven Momente, sage ich mal, wo ich mir sicher war, dass ich es nach Paris schaffen werde, wo ich mir sicher war, dass ich auch meine Zeiten wieder irgendwann schwimmen werde, dass die Momente überwogen haben. Und ja, ich glaube, das war wichtig, dass ich mich da nicht zu sehr in das Negative fallen lassen habe.
Sozusagen, hat dir da der Situation oder vielleicht auch generell in der Vergangenheit, was hilft dir am meisten, in vielleicht so Momenten, wo es Rückschläge gibt, wo du mal Niederlagen erlebst, trotzdem wieder so in diesen, ja, positiven Optimismus zu wechseln?
Sorry, jetzt warst du kurz ein bisschen abgehakt. Kannst du es nochmal sagen?
Natürlich. Wenn du darauf zurückschaust, diese Zeit 2023, wo du gerade gesagt hast, okay, da gab es ein paar Zweifel, da gab es durchaus auch eine schwierige Phase. Wenn du darauf mal zurückschaust, beziehungsweise vielleicht auf generell alle Zeiten, in denen es mal ein Stück weit schwieriger für dich war, durch Rückschläge, Niederlagen etc., wie schaffst du es in den Phasen dann doch wieder so diesen Switch zu machen in diesen positiven Optimismus?
Ich glaube, dass das so ein Grundding bei mir ist. Also ich bin von Grund auf eine Person, die sehr, sehr viel lacht, die sehr positiv eingestellt ist und die immer versucht, alles irgendwie positiv zu sehen und jetzt nicht immer alles ins Negative zu ziehen. Und ich glaube, dass mir das in der Zeit und auch bei all meinen Rückschlägen irgendwie, dass mir das sehr, sehr viel weitergeholfen hat. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch mein Umfeld, meine Freunde, meine Familie sind da ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil die mich natürlich in den Zeiten auch immer sehr gut unterstützt haben.
Gab es Phasen, wo du auch, sag ich mal, irgendwie aktiv an deinen mentalen Fähigkeiten gearbeitet hast, sag ich mit Sportpsychologen, mentalem Training oder ähnlichem Support?
Gab es mal eine Zeit, ja. Hat mir aber, wie sage ich das jetzt, ohne dass es komplett blöd klingt, aber es hat mir, glaube ich, nicht wirklich krass viel weitergeholfen und ich war dafür irgendwie nicht so zugänglich damals. Also vielleicht wäre es heutzutage anders, dass ich da mehr zugänglich bin und mich mehr drauf einlasse. Aber ich fand es immer ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Aber kann natürlich auch sein, dass das damals, obwohl es für mich damals gefühlt nicht so viel gebracht hat, dass mich das so geprägt hat und ich da viel mitgenommen habe für meine jetzige Zeit.
Heißt das, dass die Auswirkungen eher langfristig da waren dann?
Vielleicht, ja.
Okay. Lass uns mal noch gegen Ende des Gesprächs hier kurz ein bisschen über den Parasport in Deutschland sprechen. Was bedeutet es, Parasportler in Deutschland zu sein?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich glaube, dass ich jetzt sowohl für einen Parasport als auch für einen olympischen Sport sprechen kann, dass wir es in Deutschland nicht ganz so einfach haben, weil gefühlt wirklich das Hauptaugenmerk nur auf dem Fußball liegt und so diese ganzen Individualsportarten, sei es jetzt Turnen, sei es Schwimmen oder irgendwas anderes, fällt oft ein bisschen hinten runter, habe ich so das Gefühl. Und da fehlt auch meiner Meinung nach so ein bisschen die Wertschätzung und Anerkennung in der Gesellschaft, weil, ja, ich glaube einfach, dass wenn wir mehr Sport, auch andere Sportarten, sei es jetzt Parasport oder sei es olympischer Sport, also Schwimmen oder so, wenn wir das mehr im Fernsehen gezeigt bekommen würden, dann würden sich das auch mehr Menschen anschauen und mehr Menschen dafür eine Anerkennung haben. Aber es dreht sich halt leider alles immer nur so um den Fußball.
Ich hatte vor ein paar Tagen ein Interview mit Ricarda Funk, die darüber gesprochen hat, dass sie halt auch so ein bisschen natürlich dieses Problem bei sich immer sieht, dass sie so eigentlich 3 Jahre lang komplett im Dunkeln ihre Sportart betreibt und dann kommt sie einmal in dem Jahr der Olympischen und in deinem Fall halt der Paralympischen Spiele so ins Rampenlicht, um dann direkt wieder da zu verschwinden. Ist das so ein bisschen ähnlich deiner Erfahrung?
Absolut, ja. Also habe ich mich mit Ricarda tatsächlich auch schon mal drüber unterhalten und auch mit vielen anderen Sportlern schon und das ist jeder sagt das Gleiche. Es ist einmal diese große Aufmerksamkeit alle 4 Jahre und dann merkst du schon so, wenn jetzt die Olympischen oder Paralympischen Spiele irgendwann im späten Sommer sind, wie es jetzt dieses Jahr war, bei uns im September, da merkst du jetzt schon gegen Jahresende, dass diese ganze Aufmerksamkeit schon wieder so ein bisschen abflacht. Was sehr, sehr schade ist, meiner Meinung nach, weil wir haben ja trotzdem, also zumindest ist es im Schwimmen so, wir haben jedes Jahr eine EM oder eine WM, was ja trotzdem gut anzuschauen ist. Und es wird aber halt trotzdem immer nur das olympische Jahr so krass hochgehypt und dann die restlichen 3 Jahre passiert einfach, ja, nichts mehr, aber sehr, sehr wenig.
Würdest du sagen, dass du auch natürlich so durch die Situation, inklusive auch natürlich der finanziellen Unterstützung, die so dahinter steht, eigentlich fast darauf angewiesen bist, diese Goldmedaillen zu sammeln, damit du deine Sportart überhaupt auf dem Level betreiben kannst?
Ja, würde ich schon sagen, weil wir natürlich durch die Goldmedaillen uns immer wieder eine Förderung sichern. Und dann unseren Kaderstatus auch halten. Und ja, jetzt ist es aber bei mir im Schwimmen auf jeden Fall so, dass ich halt für eine EM oder WM Goldmedaille, da bekomme ich keinen Cent für. Also eigentlich bringt mir die überhaupt nichts, außer dass ich meine Förderung halt weiter bekomme von der Deutschen Sporthilfe und auch die anderen Förderungen. Aber ansonsten ist diese Goldmedaille, ja, klar hat die einen emotionalen Wert, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir mit 3 WM-Goldmedaillen, dass ich da, keine Ahnung, mir ein Haus von bauen kann oder so. Also da ist wirklich die finanzielle Förderung in Deutschland leider sehr, sehr schlecht und gerade im Parasport. Also es ist ja immer so, dass die olympischen Individualsportarten schon jetzt nicht eine krasse Förderung bekommen, aber gefühlt kriegt der Parasport dann nochmal weniger Förderung und Aufmerksamkeit.
Siehst du da für die nächsten Jahre, ohne dass wir natürlich jetzt irgendwie vielleicht auch in der Situation sind, was ändern zu können, aber siehst du Potenzial, dass sich was verändert in den nächsten Jahren dahingehend?
Ja, schon. Sehe ich schon Potenzial. Also gerade jetzt nach den Olympischen und Paralympischen Spielen gab es ja schon immer wieder so Aufschreie von Athleten, was die Förderung angeht und was die Aufmerksamkeit und so angeht. Und jetzt ist es ja in Bayern so, dass tatsächlich schon angekündigt wurde, dass die Medaillenprämie in Bayern zumindest verdoppelt wird. Das ist aber halt was eigentlich in ganz Deutschland der Fall sein sollte und das ist nicht was jetzt jedes Bundesland irgendwie für sich selber entscheiden sollte. Aber es ist trotzdem für mich ein Schritt in die richtige Richtung und ein Schritt hin zu mehr Anerkennung von unseren Leistungen. Und ich glaube, wenn ich das noch kurz sagen darf, dass einem Land wie unserem Land, wie Deutschland, auch olympische oder paralympische Spiele mal sehr gut tun würden, weil einfach dieser Spirit und mal diesen Sport wirklich live mitzuerleben, das würde, glaube ich, in der Gesellschaft einen großen Schalter umlegen, hin zu mehr Anerkennung und hin zu mehr Wertschätzung von unseren Leistungen.
Ist das so ein kleiner oder vielleicht auch großer Traum, den du noch im Hinterkopf hast, so lange weiterzumachen, bis du die Paralympics mal in Deutschland erleben kannst?
Puh, ich glaube, das wird schwer für mich. Also ich denke mal, bis wir das hier nach Deutschland kriegen, wird es 36, wahrscheinlich eher 2040. Weil das ist schon noch lange hin. Also ich will auf jeden Fall noch bis 28 machen. 32 muss ich dann schon schauen. Und also ich glaube nicht, dass ich so lange noch dabei sein werde.
Alright.
Leider.
Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Thaliso. Mhm. Und zwar, wir haben hier so eine kleine Tradition im Podcast, dass immer der letzte Podcast-Gast eine Frage hinterlässt für den nächsten Gast. Das heißt, du darfst später, wenn wir hier durch sind, auch noch eine Frage dalassen für den nächsten Gast. Wir kommen aber erstmal zu deiner Frage. Und ja. Ist, wer bist du ohne den Sport?
Wer hat diese Frage dir hinterlassen? Die ist schwierig.
Muss ich nochmal in die Liste schauen, kann ich dir im Nachhinein gern sagen.
Ich würde sagen, dass ich ein ganz normaler Student einfach bin. Also ich studiere noch nebenbei, neben meinem Sport. Und ja, von daher ein ganz normaler junger Mann, der studiert. Wenn ich das mal Alright. So beantworten kann.
Alright. Danke dir dafür und ja, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit hier. Danke für die Insights und dann wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal alles Gute weiterhin.
Dankeschön. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da, gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple, denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen, weil so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier den Podcast abonnierst und eine Bewertung da lässt und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.